herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kleinkinder und Vorschulkinder beim Schlafen liebevoll begleiten. Mir liegt viel daran, dass vor allem auch Eltern ausreichend Schlaf bekommen und ich freue mich, dass ich deswegen eine Expertin zum Thema Schlafen heute hier habe, die liebe Caroline, die auch Ergotherapeutin ist, die sich mit den Themen besonders gut auskennt und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf den Austausch. Caroline, stellst du dich der Community vielleicht noch ganz kurz vor, falls sie dich noch nicht kennen von Instagram?
Ja, total gerne. Also ich bin Caro und bin gelernte Ergotherapeutin, habe in diesem Beruf nicht allzu lange gearbeitet, also sagen wir 10 Jahre, und habe mich dann mit meinen Kindern eigentlich mit dem Thema Schlaf beschäftigt, weil man einfach, also erstmal dreht sich ja alles um die Schwangerschaft, dann kommen die Kinder auf die Welt und plötzlich dreht sich tatsächlich ja gefühlt alles um den Schlaf und es ist, also ich war wirklich sehr am Ende meiner Kräfte und habe dann damals selber eine Schlafberatung ausgesucht. So kam ich zu diesem Thema und fand es dann einfach total spannend und habe gedacht, das möchte ich auch gerne machen. Ich glaube, ich hatte auch eine gute Zeit. Heutzutage gibt es ja sehr, sehr viele Schlafcoaches. Das heißt, ich habe einen guten Zeitpunkt gehabt, um das Ganze wirklich zu lernen, sodass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, die in den ganzen letzten Jahren, weil es einfach damals noch nicht so viele Schlafcoaches gab, wie es jetzt gibt. Und genau, dann habe ich meinen Instagram-Account aufgemacht, der dementsprechend auch ganz gut lief. Und inzwischen habe ich sogar noch eine Ausbildung zur Familienbegleiterin gemacht. Einfach weil, meine Kinder sind jetzt natürlich älter, die Thematik verändert sich so ein bisschen und ich merke, okay, jetzt ist Schlaf bei uns nicht mehr so das Thema. Aber es gibt eben andere Themen und deswegen, genau, habe ich gedacht, ich mache das so ein bisschen ganzheitlicher und habe mich dann
noch vorgebildet. Das ist ja beim Thema Schlafen auch so wichtig, oder? Weil ja die ganze
genau.
Familie so immer mit reinspielt und auch natürlich die Eltern maßgeblich beeinflussen, wie auch der Schlaf in der Familie so aussieht. Darüber hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch auch schon gesprochen. Lass uns doch damit gerne gleich mal starten. Also welchen Einfluss haben denn Eltern tatsächlich auf den Schlaf ihrer Kinder, gerade so in dieser Entwicklungsphase, damit wir da mal realistische Vorstellungen auch nach außen tragen? Weil ich glaube, oft wird eben von den Kindern gerade dann im Kleinkindalter erwartet, dass sie jetzt dann auch mal durchschlafen sollen oder auch mal alleine schlafen sollen. Und das macht den Eltern vielleicht auch Druck, weil sie von außen vielleicht auch Druck kriegen oder die, was weiß ich, die Schwiegereltern oder Eltern sagen, ja, jetzt kann das Kind aber schon auch mal ohne Mittagsschlaf oder schon auch mal alleine einschlafen. Was ist denn da so deine Erfahrung? Welche Vorstellungen oder auch vielleicht Erwartungshaltungen an das Kind überhaupt realistisch sind?
Ich finde, also das Thema, was du ansprichst, ist wirklich mein absolutes Herzensthema, weil ich finde, es beginnt ja schon mit der Geburt, was für Vorstellungen man hat, wie ein Baby schläft. Also ein 3 Monate altes Baby soll am besten irgendwo im Nestchen da alleine schlafen und dass es zum Beispiel normal ist, dass sie an und auf einem schlafen, dass sie beim Stillen einschlafen. Und dann im Kleinkindalter spätestens, dann sind die Erwartungen ja noch größer an die Kinder. Sie müssen am besten alleine einschlafen, sollen durchschlafen, also gerade die 2-, 3-Jährigen. Da gibt es dann diese Stimmen von außen, aber ich glaube, die hat man auch so innerlich drinnen, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dieses Kind ist jetzt alt, es muss durchschlafen. Und prinzipiell geht ja die ganze Schlafentwicklung gute 3 Jahre. Das heißt, es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt mal gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber letztendlich dauert es einfach und natürlich gibt es diese Kinder, die mit 6 Monaten durchschlafen und es gibt auch die 3-Jährigen, die durchschlafen. Aber mein Hauptaugenmerk ist tatsächlich, den Fokus darauf zu legen, dass es nicht normal ist oder dass es nicht sein muss, dass ein Kind mit 2 oder 3 Jahren durchschläft. Und die Eltern haben da schon einen sehr, sehr großen Einfluss, weil zum einen setzen sie die Kinder natürlich unterbewusst unter Druck. Also gerade dieses alleine Einschlafen ist in meinen Augen, ich merke das immer auch bei in jeder Beratung, ist ein großes Thema, diese Erwartungshaltung, dass ein Kind alleine einschlafen muss. Und ich glaube immer, oder das würdest du sicher auch bestätigen, wenn etwas unter Druck passiert, dann funktioniert es eh nicht. Und dann wundert man sich immer, wieso will denn das nicht alleine einschlafen? Das passiert halt in, ja, es funktioniert einfach nicht, weil das Kind zum einen noch gar nicht so weit ist und zweitens diesen Druck spürt, es muss jetzt irgendwie alleine einschlafen, die Eltern irgendwie auch hilflos sind, weil sie gar nicht wissen, wie klappt denn das eigentlich, weil sobald ich rausgehe, weint das Kind.
Ja, genau. Und ich glaube, das mit dem Druck, was du ansprichst, sorgt ja dafür, dass das Kind sich dann nicht mehr sicher fühlt, vielleicht auch die Klarheit der Eltern nicht spüren kann. Und die Frage ist ja auch, wo kommt dieser Druck her? Vielleicht wollen wir darüber einmal sprechen, denn ich erlebe das eben auch oft in Schlafberatungen, dass natürlich die Kräfte der Mama und des Papas am Abend völlig am Ende sind und dieses Bedürfnis nach Ruhe und Selbstbestimmung vor allem so riesig ist. Also so dieser große Wunsch, jetzt will ich auch noch was vom Abend haben und noch Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin verbringen. Und das ist natürlich was, was Kinder wahnsinnig spüren. Ich war neulich bei einer Freundin zu Besuch, die meint, ach, das Einschlafen klappt bei uns super. Ich bringe die mal eben kurz ins Bett. Und dann war das total lustig, weil genau an diesem Abend haben die Kinder dann gespürt, dass die Freundin möglichst schnell wieder zu mir wollte, natürlich, um mit mir den Abend zu verbringen. Und dann ging es natürlich extra lang.
Ja, der Klassiker.
Ja, das ist so dieser Klassiker, da haben wir dann beide so drüber gelacht, wir gesagt haben, ja, das ist so verrückt, sie ist da rein, auch mit dieser Erwartungshaltung, das muss jetzt sofort klappen. Und dadurch war dieser Druck und das erzeugt Gegendruck, nimmt dem Kind die Sicherheit und dieses Loslassen eben ist so wahnsinnig wichtig, wenn das so einfach wäre. Vielleicht können wir darüber mal sprechen, was hilft den Eltern, dass sie selbst nicht unter Druck sind beim Einschlafen? Da hast du sicher ein paar Gedanken, ich ergänze dann gerne, weil ich glaube, das ist das A und O, dass Eltern reguliert sind, während sie ihre Kinder in den Schlaf begleiten oder auch schon in der, ich sage immer Abendroutine, weil ich immer gerne Abend von Bettroutine unterscheide. Da merken Kinder ja auch schon, in was für einem Zustand ist denn meine Mama, mein Papa und bin ich denn noch in Verbindung mit meiner Mama, meinem Papa oder suche ich mir das dann erst, wenn ich im Bett liege? Vielleicht können wir da mal Eltern konkrete Tipps geben, was sie tun können, um regulierter zu sein.
Ja, das ist ein, das, also ich finde, man kann ja schon mal mit diesen Klassikern starten. Man sollte nicht auf Toilette müssen, satt sein, getrunken haben, aber vielleicht auch irgendwie noch, weil der Tag ist ja lang, man arbeitet, man hat die Kinder, man hat keine Pausen. Ob das halt möglich ist, sich irgendwie davor noch eine Pause zu schaffen, auch wenn es irgendwie nur 5 Minuten sind, wo man sich mal kurz sammeln kann, runterkommen kann. Und dann ist schon wichtig, diese Einstellung, wie gehe ich eigentlich in diese Einschlafbegleitung rein? Weil wie du gerade gesagt hast, wenn man was vorhat oder man will um 20.15 Uhr einen Film schauen, es wird nicht funktionieren. Also man muss da wirklich eher mit dieser Einstellung reingehen, es dauert, solange es dauert und ich kann nichts daran ändern. Und ich kenne das auch, wenn ich manchmal, jeder möchte ja gern irgendwann Feierabend haben. Das ist ja völlig verständlich. Und dieses Ziel, dass ein Kind dann irgendwann auch wirklich möglichst schnell einschläft, ist ja da. Und ich glaube, das kann auch jedes Elternteil verstehen. Aber bei mir ist es so, wenn ich dann in dieser Einschlafbegleitung bin und ich auch so merke, wie die, ich würde es schon fast Wut bezeichnen, wenn wieder Gefühle hochkommen, so dieses, schlaf doch endlich ein, mach doch bitte deine Augen zu, und das Kind eigentlich ja gerade das Gegenteil macht, das pusht das Ganze ja noch hoch und ich versuche mir dann wirklich immer zu sagen, mich in der Form zu beruhigen, also es gibt ja einmal das Atmen, also finde ich eine sehr tolle Sache, bin ich nicht so der Typ, also ich habe da noch nicht so den Zugang gefunden, aber was mir immer total hilft, ist mir selber zu sagen, wenn ich mich jetzt in diese Gefühle, die da gerade kommen, reinsteige, die ja in irgendeiner Form ihre Berechtigung haben, weil ich möchte ja eigentlich Feierabend, ändert das nichts daran. Also versuche ich wirklich so eine Art Gleichgültigkeit in meinem Kopf zu kreieren und zu sagen, es ist total okay, dass das jetzt so ist und ich kann nichts daran ändern, also lasse ich mich jetzt drauf ein und versuche mich wirklich ganz, ganz bewusst zu entspannen und in diesem Moment zu sein und nicht schon, was muss ich alles noch erledigen, was würde ich jetzt eigentlich gerne machen, und das hilft mir immer sehr. Und dann geht es natürlich auch immer schneller, als wenn ich mich jetzt da reinsteige. Manchmal geht es ja sogar so weit, dass Eltern dann anfangen, ihre Kinder anzuschreien, wirklich mit Schlaf doch endlich, und dass man hier wirklich rechtzeitig so einen Stopp einlegt und denkt, okay, wenn man diese Gefühle merkt, dass sie hochkommen, dann schon direkt wieder versuchen abzubauen.
Ja, total wertvoll. Also ich finde auch solche Glaubenssätze wie ich bin gerne für mein Kind da oder ich nehme mir gerne Zeit. Ich sage auch Eltern immer, stellt euch mal vor, eure Kinder sind erwachsen und sie erinnern sich zurück an die Zeit, wo ihr am Bett saßt und es sind einfach so gut investierte Minuten, ja, manchmal auch Stunden, weil die Kinder darüber ja auch ganz viel Nähe und auch Geborgenheit, also sag ich mal, empfinden. Und was ich auch finde, diese Gefühle, wie du es gerade auch schon gesagt hast, auch anzunehmen, zu sagen, ja, das darf jetzt da sein, ich spüre gerade, da ist meine Wut und ich liebe und akzeptiere mich auch mit diesen Gefühlen, auch vielleicht dann sich zu sagen, ja stimmt, es war ein anstrengender Tag. Also ich mache ja ganz viel innere Kindarbeit auch und übe mit Eltern in so einen liebevollen Dialog mit sich zu gehen und sich dann auch zu sagen, natürlich bist du jetzt erschöpft, natürlich hättest du jetzt gerne Feierabend und gleichzeitig schaffen wir das jetzt, das auszuhalten, also wenn man mit dem inneren Kind arbeitet. Ein Stück weit ist es ja auch nichts anderes, so wie wir es von Kindern ja auch verlangen, den Frust auszuhalten. Also auch zu sagen, ich schaffe jetzt, das auszuhalten. Also hier geht es jetzt nicht um Leben und Tod und das, im Großen und Ganzen geht es uns hier total gut. Das Einzige, was gerade ist, ich sitze mit meinem Kind am Bett und das ist sogar noch eine gut investierte Zeit. Und ich glaube, diese Haltung, auch dieses, mein Kind braucht mich, ich bin gerne da, die kann helfen, dass man sich auch runterfahren kann und dieses innere Kind, das in einem schreit, ich will jetzt aber Zeit für mich haben, dann darüber auch beruhigen und zu sagen, weißt du was, ich bin nachher für dich da. Also ich übe auch zum Beispiel mit Eltern, sich so ein Versprechen zu geben, dem inneren Kind, auch zu sagen, ich verspreche dir nachher, wenn wir hier durch sind, ja, und das Kind schläft, dann bist du wichtig und dann machen wir Sachen, die dir Spaß machen. Das ist so auch nur so eine Strategie, die ich gerne nutze.
Ja, finde ich total, finde ich auch so super wertvoll. Ich merke das auch mal, wenn diese Gefühle hochkommen, also ich betitel sie jetzt mal als Wut, dann muss man sich ja immer fragen, warum bin ich eigentlich jetzt gerade so wütend? Und dann kommt ja ziemlich schnell, ich möchte eigentlich Feierabend. Also es geht ja gar nicht so ums Kind, sondern es geht tatsächlich darum, ich möchte Feierabend, deswegen werde ich gerade wütend, weil das nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und dass man wirklich, wie du sagst, diese Wut erstmal bekommen heißt, es ist okay, dass du da bist, aber der Feierabend kommt. Also ganz sicher, du wirst Feierabend haben und ich muss mich jetzt nicht in diesen Gedanken, es muss jetzt sein, so reinsteigern, sondern ich kann sagen, okay, du bist da, du darfst auch da sein, aber das, was du eigentlich willst, das kommt ja mit Garantie. Also das Kind wird einschlafen, aber es schläft halt einfach nicht schneller ein, wenn man da in dieses Gefühl so reingeht. Und ich glaube, man kennt das ja auch, jeder kennt das, dass man manchmal im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, da wäre der Partner und würde sagen, mach doch jetzt deine Augen zu und schlaf doch jetzt endlich ein. Also da ist ja total klar, es bringt überhaupt nichts, außer dass man vielleicht tatsächlich noch mehr Probleme hat, einzuschlafen.
Genau, weil der Druck dann einfach so da ist.
Ja, genau.
Ich habe noch immer die Strategie, die vielen Eltern hilft, dass sie sich, bevor sie in die Einschlafbegleitung gehen, Dinge aufschreiben, die sie im Kopf haben, damit diese Sachen nicht dann währenddessen, wie du schon gesagt hast, die To-Do-Liste im Kopf rumschwirrt. Oder ich sage auch immer, es ist ganz wichtig, sich eigentlich nach dem Einschlafen nicht mehr so extrem viel vorzunehmen, sondern zu sagen, wenn ich das heute noch schaffe, ist das okay und ansonsten mache ich das morgen früh, weil ansonsten ja auch diese Liste und dieser Stress so im Kopf ist und das sich aufzuschreiben, finde ich so wertvoll, weil du hast gerade auch was Wichtiges gesagt, so bei sich zu bleiben ist ja auch so wichtig. Also zu sagen, okay, ich bleibe jetzt bei mir, ich atme, wie du es gerade so schön beschrieben hast und ich bleibe bei mir und gleichzeitig bin ich für mein Kind da. Und da hilft allerdings, finde ich, auch immer dieses sich es selber körperlich auch bequem machen, weil ich kenne viele Eltern, die sich dann noch ins Hochbett quetschen oder die sich irgendwie auf einen unbequemen Stuhl setzen. Und ich sage immer, es ist so wichtig, dass es euch währenddessen auch gut geht, weil das innere Kind schreit sonst laut, hey, ich habe gar keinen Bock hier auf diesem unbequemen Stuhl zu sitzen. Oder vielleicht sich sogar eine Podcast-Folge oder irgendwas anzuhören, etwas zu machen, was einem selber auch gut tut. Das hilft auch vielen Eltern, dass sie das selber nicht so als verlorene Zeit empfinden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Das ist total lustig. Das ist eigentlich die Sache, die ich hauptsächlich in Beratungen sage, so einmal. Also was ich manchmal auch total schön finde, wenn man das eher so sieht, ist es eine Zeit, in der ich nichts machen muss. Also das hat man ja nicht als Familie. Entweder hast du Job, du hast Kinder, du bist eigentlich immer in Action und dass du diese Zeit der Einschlafbegleitung siehst, ich muss einfach nur da sein. Ich mache eigentlich gerade Pause, ich muss mal nichts machen. Und dass man sagen kann, okay, wie kann ich diese Zeit für mich nutzen? Ein Podcast, ein Hörbuch, also kann ja von einem Ratgeber bis hin zu einem Roman, dass man die Einschlafbegleitung so gestaltet, dass sie halt auch wirklich was Schönes sein kann für einen und nicht eine zusätzliche Last ist. Und trotzdem ist diese Einschlafbegleitung in meinen Augen halt Teil des Elternseins, so wie Essen zubereiten. Also sie gehört einfach dazu. Deswegen ist es halt eher das Ziel, wie schaffe ich diese Einschlafbegleitung so zu gestalten, dass es mir gut dabei geht. Und natürlich darf man trotzdem mal diese Gefühle bekommen, die da hochkommen, aber dass es halt im Großteil tatsächlich was Schönes ist.
Ja.
Also
ja.
was Erholsames.
Also ich fasse nochmal zusammen, das heißt eigentlich ist es die Vorbereitung, also schon mal mit einigermaßen erfüllten Bedürfnissen da rein starten. Das heißt, auch wie du gesagt hast, nicht auf Toilette müssen, vielleicht keinen Hunger haben, eventuell eine Pause vorher gemacht haben, dann währenddessen sich regulieren, bei sich bleiben, mit Glaubenssätzen arbeiten. Das finde ich ganz wertvoll. Und ich habe die Bindungsinsel, wo ganz viele Eltern mit mir auch innere Kindarbeit machen, um sich eben selbst besser regulieren zu können und eben selber weniger Gefühlsausbrüche zu haben, mit Gefühlen besser umgehen zu lernen. Und ich finde auch diese Zeit, wie du gerade so schön gesagt hast, ist die Zeit für sich. Und auch da zum Beispiel innere Kindarbeit zu machen oder sich vielleicht eine kleine Entspannungsreise innerlich im Kopf vorzustellen, an einen Ort zu gehen, der vielleicht irgendwie ein Urlaubsziel oder ein anderer Ruhe- oder Entspannungsort im Kopf, kann auch sehr helfen, weil das Gehirn ja auch so wunderbar mit Bildern arbeiten kann und sich darüber auch so toll entspannt, wenn man sich vorstellt, man ist irgendwann mehr oder man denkt vielleicht an das nächste Urlaubsziel. All das sind Strategien, die neben dem Atmen eben wirklich helfen, um in so eine Ruhe zu kommen. Und das ist das Wichtigste für Kinder, um einschlafen zu können.
Ja. ja.
Caroline, du bist ja Ergotherapeutin auch und es gibt ja einfach sehr viele unterschiedliche Kinder. Denn ich lese auch ganz oft, wenn ich zum Thema Schlafen, das sind öffentlich bei Instagram in den Kommentaren, ja, das hilft bei meinem Kind, das muss allen Kindern helfen. Und ich glaube, da ist es nochmal ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wie unterschiedlich Kinder sind beim Schlafen. Vielleicht hast du dazu nochmal so ein paar Gedanken, weil es ist ja total schwer zu sehen, wenn das eine Kind mit zwei einfach entspannt nachts schläft und man selber das Gefühl hat, was mache ich eigentlich falsch bei meinem Kind? Das ist ganz anders.
Total. Ich glaube, das ist auch das ist wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man sieht dann immer, also gerade ich habe das Gefühl, jede Familie hat nur Familien um sich herum, die Kinder immer besser schlafen. Also egal welches Alter, das schläft schon alleine ein, das schläft schon durch und bei einem selber klappt das alles nicht. Und die einen sagen, ja, ich muss halt mein Kind irgendwie nur in den Schlaf kuscheln und dann ist es direkt ruhig. Die anderen haben so das Gefühl, ich habe ein turnendes Kind eine Stunde neben mir und irgendwann fliegt es wie so halbtot um und legt sich einfach hin. Also es ist einfach immens unterschiedlich, was Kinder auch brauchen, um runterzukommen und wie sie einschlafen. Und ich finde, dieses typische Einschlafen in den Hollywood-Filmen, man legt das Kind ins Bett, gibt einen Kuss, liest ein Buch, geht wieder raus. Das kommt sicherlich später mal, aber auch dieses, ich lege mich ins Bett mit rein und wir kuscheln und dann schläft mein Kind ein, das gibt's natürlich. Aber ganz viel ist auch dieses, wo die Familien dann immer sagen, mein Kind ist motorisch so unruhig, sie turnen, sie setzen sich wieder auf, sie haben noch tausend Dinge zu erledigen. Und hier finde ich es halt immer wichtig, dass man auch versteht, also zum einen ist das Gehirn natürlich auch viel komplexer als bei einem Baby, die tatsächlich ja relativ schnell meistens einschlafen, also relativ in Anführungsstrichen, dass die auch einfach länger brauchen, um runterzukommen, so wie wir auch. Und dass auch Bewegung regulieren kann. Also dass es okay ist, dass die da jetzt erstmal noch ein bisschen im Bett turnen und sich nicht direkt hinlegen müssen und nicht mehr bewegen dürfen. Und da ist halt, glaube ich, ganz oft bei den Eltern dieser Zweifel, das kann doch nicht normal sein, dass mein Kind jetzt irgendwie hier noch rumturnt oder was ja auch in der Autonomiephase die Klassiker sind, ich will noch einen Schluck Wasser und noch mal ein Buch.
Und noch mal auf Toilette.
Genau. Also das, ja. ich habe halt das Gefühl, so im Kleinkindalter oder Vorschulalter, also früher waren die Nächte das Problem, jetzt wird eher so einschlafen das Thema und hier diese Balance zu finden, was ist normal und wo darf ich aber auch Grenzen setzen. Also wirklich das Thema, ich habe auch dein Buch gelesen, Liebevolle Führung, dass es merke ich auch bei vielen Eltern, dass sie ein bisschen Hemmungen haben, wirklich in die Führung zu gehen, auch bei der Einschlafbegleitung.
Oh, spannend.
Und deswegen eskaliert es dann auch schnell.
Ein Beispiel nennen wir gerade das mit dem Turnen. Lass uns das doch mal einmal durchspielen. Also das Kind ist im Bett und turnt und bewegt sich noch und möchte immer wieder aufstehen und geht wieder aus dem Raum und braucht ja noch das Kuscheltier aus dem Wohnzimmer. Caroline, wie kann dann reagiert werden?
Also ich bin prinzipiell Fan von einer ganz, ganz klaren Routine. Das bedeutet nicht, dass es hier gar keine kleinen Abzweigungen gibt, aber dass wirklich von vornherein klar ist, wie viele Bücher werden gelesen, was passiert nach dem Bücherlesen. Und dass hier auch von vornherein, also vorher mit dem Kind kann man ja auch gemeinsam machen, abgesprochen wird, wie sieht eigentlich unsere Routine aus und daran wird sich gehalten. Und natürlich ist es bei einem Buch einfacher, wenn das jetzt irgendwie das vierte Buch will, dass man sagt, du, wir haben besprochen, wir machen zwei Bücher und auch bleibt. Beim Turnen ist es prinzipiell so, also man kann natürlich, also man nimmt diesen Bewegungsdrang auf und entweder nimmt man wirklich sein Kind und sagt, okay, wir powern uns jetzt nochmal aus, gemeinsam eine Kissenschlacht, Was ich super gern mache, ist Pizza backen. Also wenn ich so merke, die haben so diesen Impuls, du merkst so, die wollen sich nochmal spüren, also dann backe ich mit denen Pizza, sie legen sich quasi auf den Bauch und ich mache wie so eine Rückenmassage, am Anfang wirklich ein bisschen wilder und dann werde ich aber immer langsamer, leiser und ruhiger und dann merkt man richtig, wie der Körper so runterfährt. Man kann auch versuchen, wirklich diese Bewegung in die Routine eher am Anfang einzubauen, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, nach dem Abendessen wird nochmal richtig getobt oder geturnt oder wir gehen nochmal raus. Und dann gibt's aber auch dieses normale Turnen, dieses typische, ich drehe mich von links nach rechts, setze ich mal wieder kurz hin. Da würde ich persönlich tatsächlich eher Vorbild sein. Also wirklich so ein bisschen, ich lege mich jetzt hin, ich entspanne mich in der Hoffnung, dass das Turnen in einem gewissen Rahmen bleibt. Also wir reden wirklich von 5 bis 10 Minuten und sie sich dann auch hinlegen. Würde aber Grenzen setzen, wenn es darum geht, ich gehe jetzt nochmal raus, verlasse wieder das Bett, gehe wieder ins Wohnzimmer. Also dass man hier schon auch führt, welches Turnen ist normal und wie kann ich, wenn es zu stark ist, da schon vorher interagieren, dass es gar nicht so weit kommt.
Gibt es denn ergotherapeutisch irgendwelche kleinen Übungen, die man noch machen kann, außer Pizza backen, um den Körper runterzufahren? Also ich kenne das zum Beispiel mit dem Halten oder auch mit dem Füße massieren. Manche Kinder lieben das ja auch, wenn man sie an bestimmten Stellen so drückt oder ich weiß nicht genau, wie man dazu richtig fachlich sagt. Nur das mögen manche Kinder ja auch total gern, gerade vor dem Einschlafen.
Ja, also vieles, was halt wirklich, wo sie den Körper spüren können. Also man kann auch, also Ergotherapeuten arbeiten ja auch viel gerne mit Sandsäckchen oder schweren Decken, dass man die irgendwie auf die legt, also wie so eine, die Kinder unter schweren Gegenständen versteckt, sodass sie sich so wirklich nochmal so richtig spüren. Aber man kann auch, wie du sagst, einfach drücken, ziehen, also wirklich an den Armen auch, also im normalen Falle nicht, dass man die Arme rauszieht, aber einfach so ein bisschen an die Gelenken zieht oder auch drücken, also drücken, ziehen, starke, schwere Reize auf dem Körper. Und da finde ich halt, Pizzabacken hat so ein bisschen alles. Da kann man ja rein theoretisch sehr kreativ sein und den ganzen Körper mit einbeziehen. Wenn die Kinder mitmachen, kann man ja auch wirklich Richtung progressive Muskelentspannung gehen oder Kinder-Yoga. Also eigentlich alles, wo sie sich nochmal spüren können. Und wenn es jetzt nicht direkt im Bett ist, kann man ja auch, also kommt natürlich aufs Alter an, nochmal einen Parcours aufbauen oder einfach wirklich nochmal richtig, richtig wild sein. Ja. Dass sie sich so nie richtig nochmal auspowern können.
Das finde ich auch so wertvoll. Wichtig finde ich immer, dass es dann eben diese Klarheit gibt, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, im Bett ist es dann vielleicht irgendwann auch mal gut. Und diese Klarheit, dass im Bett einfach Ruhe einkehrt, dass man sich natürlich hin und her bewegen darf. Nur dann hast du ja auch gesagt, es ist wichtig, irgendwann die Führung zu übernehmen. Zum Beispiel zu sagen, so, jetzt fahren wir runter. Und vielleicht auch die Hand dann auf den Rücken des Kindes zu legen, zu sagen, wir bleiben jetzt ruhig liegen, wie du gesagt hast, als Vorbild auch diese Ruhe auszustrahlen. Und jetzt ist Schlafenszeit, dein Körper braucht jetzt Ruhe. Du darfst dich jetzt entspannen. Ich glaube, dass es diese Führung manchmal braucht, weil manche Kinder eben noch so wahnsinnig angespannt sind und jemanden brauchen, der ihnen dann auch die Sicherheit gibt, dass es jetzt okay ist, sich hinzulegen.
Ja.
Genau, genau.
Genau, und da merke ich, das ist so ein Punkt und da sind wir wieder, was können Eltern tun? Ich glaube, einmal ist es wirklich diese Haltung, wie gehe ich in die Einschlafbegleitung, aber auch diese Haltung, es ist okay, dass ich Grenzen setze und dieses Grenzen setzen habe, ich weiß nicht, ob das daran liegt, an dieser Angst, also dass in vielen, vielen Köpfen ist ja wirklich dieses Färbern, dass so Tränen im Bezug auf Schlaf wirklich was ganz, ganz Schlimmes ist und das ist natürlich schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kleinkind mit 2 Jahren sage, okay, es gibt nur 2 Bücher, kann ich ja nicht garantieren, dass da nicht irgendwelche Gefühle hochkommen, weil er halt unbedingt gerne das 5 Bücher möchte. Und das ist häufig, habe ich so das Gefühl, dieser Punkt, wo alles aus dem Ruder läuft, wo die dann tatsächlich 1,5, 2 Stunden mit Einschlafbegleitung beschäftigt sind, weil sie so, also das kennst du wahrscheinlich auch in deinen Beratungen, ich finde, Grenzen setzen ist das Thema, das merke ich so bei Familien. Also ja, diese total. Angst davor, wie mache ich das, diese Angst, dass da Tränen fließen, diese Unsicherheit, wann darf ich Grenzen setzen und wie mache ich das und wann richtet Schaden an und wann nicht. Und das merke ich halt in Bezug auf Schlaf noch mal viel, viel stärker, weil ich glaube, da im Hinterkopf ist Dr. Färber, der gesagt hat, also wo halt überall viral ging, wie schlimm das ist und dass es halt trotzdem was ganz anderes ist, wenn man Färbern oder Tränen in irgendwie der Einschlafbegleitung, also dass man das nicht gleichstellen kann.
Genau, dass die Gefühle da sein dürfen und das Kind auch diesen Frust aushalten darf. Manchmal ist es ja sogar, dass wenn dann die Tränen da kommen, manchmal ist es auch eine Form von Stressabbau. Dann geht es gar nicht um das dritte Buch, das nicht gelesen werden darf, sondern weil das Kind schon so müde oder übermüdet ist, kommen dann die Tränen und dann dürfen die sein. Also auch dieses, alle Gefühle sind erlaubt und schwierig wäre es ja nur, wenn man das Kind mit den Gefühlen allein lassen würde. Und in dem Moment,
Genau.
wo wir da sind und sagen, so ist es jetzt und ich weiß, du hättest so gerne noch mein drittes Buch gelesen, nur fest steht, jetzt ist Schlafenszeit, dann ist es total okay, also ich sage gerne dazu, auch so eine wertfreie Haltung zu entwickeln, zu sagen, okay, mein Kind darf jetzt auch traurig sein, ich begleite es jetzt in den Schlaf. Also wirklich auch diese Gefühle wie Traurigkeit oder auch Wut so anzunehmen wie andere Gefühle wie Freude, das ist ja, glaube ich, ein riesiges Thema. Und das finde ich ganz spannend, du hast recht, das kommt wahrscheinlich daher, dass so eine große Angst da ist, dem Kind Schaden zuzufügen. Und dass es den Kindern so sehr hilft, gleichzeitig in den Schlaf zu finden. Da fällt mir noch eine Sache ein, und zwar, es ist ja oft das Autonomiebedürfnis, das am Abend dann manchmal auch nochmal aufploppt. Und darum empfehle ich immer in der Abendroutine auch das Bedürfnis nach Autonomie nochmal richtig zu erfüllen. Also beim Zähneputzen, zwei verschiedene Schlafanzüge anbieten. Also da auch wirklich dem Kind nochmal diese Mitbestimmung einzuräumen, damit das Bedürfnis weitgehend erfüllt ist, wenn das Kind dann im Bett liegt. Das ist mir nochmal wichtig. Und was Eltern auch im Blick haben dürfen, finde ich, ist, dass diese Phase von Kleinkindalter auch ja ein rein entwicklungsbedingt, also ich mit meinem entwicklungspsychologischen Blick habe da immer im Kopf, dass da viele Trennungsängste auch ausgelöst werden, rein durch die Gehirnentwicklung, was da alles passiert, weil die Kinder einfach sich auch Dinge plötzlich vorstellen können, die sie sich vorher noch nicht vorstellen konnten. Sie sind ja auch oft in der magischen Phase in der Zeit und stellen sich wirklich auch Sachen vor, was ihnen auch Angst macht. Und das führt ja dann auch dazu, dass Kinder gerade im Kleinkindalter manchmal nochmal Rückschritte in Anführungszeichen machen beim Einschlafen, weil sie plötzlich ja Angst vor Monstern haben und auch das natürlich wieder mehr Nähe und Sicherheit braucht. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, dass vielleicht Eltern das auch manchmal gar nicht wissen, dass auch eine Trennungsangst der Grund sein kann oder auch Angst vor anderen Sachen, warum sie nicht in den Schlaf finden.
Ja, ich merke das total. Also zum einen das, was du vorhin gesagt hast, mit dem mit einbeziehen, finde ich auch total wichtig. Und da gibt es ja innerhalb dieser Routine, die klar ist, unendlich viele Möglichkeiten, wo die Kinder mitbestimmen dürfen. Also wie du sagst, welcher Schlafanzug. Und dann, also was ich so als Klassiker erlebe, dass irgendwann kommt so eine Phase, da schlafen die Kinder ganz gut. Und irgendwann gibt es diesen Punkt, wo plötzlich man das Gefühl hat, jetzt ist wieder was anderes. Jetzt ist Einschlafen schwieriger, sie brauchen wieder mehr Nähe oder sie kommen nachts ins Elternbett. Das ist so der Klassiker, finde ich, der zweijährigen Zeitpunkt X. Und plötzlich kommen sie wieder ins Elternbett, wo alle Eltern dann überlegen, was ist denn jetzt los? Wie schaffe ich das? Und das verbinde ich schon sehr viel auch mit Trennungsängsten und der magischen Phase. Und meiner ist jetzt 3 und zum Beispiel heute Nacht hatte der 2-mal, ist er zu uns rübergekommen, weil er auch Ängste hatte. Aber manchmal sind die dann auch gerade nachts noch gar nicht so, dass sie groß über diese Ängste sprechen, sondern erst am nächsten Tag und dass man dann halt einfach wirklich für sie da ist und Sicherheit bietet und nicht irgendwie sagt, ah, oh, der ist doch jetzt 3, der muss doch jetzt durchschlafen, geh wieder in dein Bett, sondern dass da halt wirklich viel passiert im Gehirn und dass es halt ja auch hier wieder einfach normal ist, dass es halt sein kann, dass es Phasen gibt, wo es wieder ein bisschen unruhiger wird oder wo sie deutlich mehr Nähe brauchen, wie vielleicht noch vor einem Jahr.
Genau, weil das Gehirn ja auch so auf Alarmbereitschaft ist. Nachts geht uns Erwachsenen ja auch so, dass plötzlich Gedanken aufkommen, die man tagsüber gar nicht hat. Hat ja auch damit zu tun, dass sich das wirklich verändert. Was nachts los ist, hat evolutionär ja damit zu tun, dass früher die Menschen in der Höhle saßen und nachts auch Angst haben mussten, um rechtzeitig reagieren zu können. Und das ist uns leider geblieben, dass wir nachts immer diese Alarmbereitschaft haben. Deswegen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal liege ich abends im Bett und habe Gedanken und denke mir immer, das, was ich jetzt denke, hat wenig mit der Realität zu tun, sondern einfach nur mit meinem Gehirn, das mir gerade sagt, jetzt ist Nacht und jetzt ist es gefährlich. Und das ist bei Kindern ja noch viel ausgeprägter, weil sie nicht dieses obere Gehirn haben, womit sie sich auch regulieren können. Weil wir können uns mit der Vernunft sagen, okay, ich weiß, das ist meine Alarmbereitschaft, ich kann das regulieren, das hat jetzt gerade nichts mit der Realität zu tun. Diese Fähigkeit haben Kinder ja noch gar nicht.
Ja, und ich finde es auch hier wichtig, also wenn es so Ängste gibt, die wirklich zielgerichtet sind, das klassische Monster unterm Bett, dass man diese ernst nimmt und jetzt nicht sagt, irgendwie hier ist kein Monster, sondern entweder mit dem Kind gemeinsam unter das Bett schaut, die klassischen Monster-Sprays, also irgendeine so eine Sprühflasche mit Wasser, das gegen Monster ist, oder nochmal das Fenster aufreißt und mit irgendwelchen lauten Geräuschen die Monster rausjagt, also dass man wirklich sich diese Angst erstmal ernst nimmt und überlegt, wie kann ich zusammen mit meinem Kind diesen Raum hier sicher zu gestalten, dass es nicht mehr Angst vor diesem Monster haben muss oder einen Türwächter hinstellen. Bei meinem Großen reicht es aus, wenn die Tür einfach ganz weit offen ist während der ganzen Nacht. Es gibt ihm genügend Sicherheit, dass es okay ist, dass wir nicht direkt bei ihm sind. Also dass man hier wirklich versucht, einen Weg zu finden, wie kann sich dieses Kind wieder sicher fühlen. Und auch gerade bei der Trennungsangst, da gibt es ja auch etliche Möglichkeiten, dem Kind Sicherheit zu geben, was jetzt nicht so in diese Monsterrichtung gibt, dass es halt auch einfach wieder schlafen kann nachts.
Zum Beispiel im Elternbett einschlafen oder vielleicht irgendwas, was nach Mama oder Papa riecht oder
Genau.
ein kleines Licht oder vielleicht die Stimme, während man vielleicht irgendwie was anschaut, eine Serie guckt, sage ich immer, mein Gott, dann schaut er die Serie halt im Zimmer nebenan, wenn du dem Kind das hilft. Ich denke auch, dass da viele Strategien möglich sind. Caroline, ich habe noch eine wichtige abschließende Frage zum Thema Mittagsschlaf, weil das ist ja so diese Phase auch. Manche Kinder brauchen ja sogar bis vier noch einen Mittagsschlaf. Lass uns darüber gerne noch sprechen. Da machst du ja sicher auch viele Beratungen in die Richtung. Ab wann denkst du denn oder welche Zeichen gibt es, dass ein Mittagsschlaf ab sofort gar nicht mehr nötig ist?
Also es gibt so eine Zeit mit 2 Jahren, wo häufig der Mittagsschlaf verweigert wird. Ganz, ganz viele Zweijährige brauchen ihn noch. Aber natürlich gibt es die Zweijährigen, wie du sagst, die schaffen es tatsächlich ohne. Ich würde mal behaupten, die meisten stellen so zwischen 3. und 4. Geburtstag auf keinen Mittagsschlaf um. Und was halt in dieser Phase, also ich habe die gerade erst erlebt, deswegen bin ich da noch total emotional drin. Es ist halt diese Phase, wo es mit Mittagsschlaf unendlich spät abends werden kann. Also das wirklich, und da zweifeln mich auch wieder viele Eltern, es locker 10, halb 11 werden kann, bis die Kinder dann einschlafen. Aber ohne Mittagsschlaf, man merkt, okay, entweder nachmittags kippt die Stimmung oder man hat Wachphasen in der Nacht oder die Kinder wachen irgendwie um 5 Uhr morgens auf.
Ja.
Und diese Zeit kann echt lange gehen, also über Wochen und Monate, dass man so merkt, ein Tag Schlaf ist zu viel und keiner ist aber noch zu wenig. Und da muss man sich so ein bisschen, ja, durcharbeiten. Was man immer sinnvoll verwenden kann, ist ein Powernap. Das heißt, dass man einfach irgendwann am Tag, am besten früher Nachmittag, ein kurzes Schläfchen von 15 Minuten anbietet, dass es einfach nochmal so eine Erholung gibt. Oder halt statt dem Mittagsschlaf eine wirkliche Pause. Also nicht, dass es die ganze Zeit on Action ist, sondern dass die wirklich eine Pause machen. Und ein gutes Anzeichen dafür, dass ein Kind bereit ist für keinen Mittagsschlaf, ist, dass es nachmittags nicht bei jeder Gelegenheit einschläft. Also es ist immer dieser Klassiker, wenn man irgendwie um 4, halb 5 Auto fährt, dass die direkt einschlafen, dass die Stimmung relativ okay ist, also auch in den, ja, in den späteren Nachmittagsstunden, und dass die Nächte unauffällig sind. Aber so ganz klassische Zeichen ist wirklich, dass ohne Mittagsschlaf dann Kind mitten in der Nacht 1, 2 Stunden wach ist oder halt ab 5 nicht mehr weiter schläft. Also Nächte sollten relativ gleichbleibend sein und Kind sollte ohne Mittagsschlaf gut durch den Tag kommen. Ansonsten würde ich in dieser Übergangsphase immer einen Powernap machen lassen.
Ja, oder auch das mit der Ruhephase finde ich immer
ja.
so wertvoll, weil dann es kann ja auch am einen Tag mal so sein, dass das Kind das braucht und am anderen nicht. Das ist ja
genau.
bei den Erwachsenen ähnlich. Da ist das Schlafbedürfnis auch nicht jeden Tag genau gleich. Ja, vielen Dank, dass du auch nochmal darauf hinweist, ja, dass es einfach auch länger dauern kann, bis diese Umstellung da ist. Es ist so diese anstrengende Zeit und dann immer so dieser Horror, das Kind schläft um 5 noch im Auto ein, so ungefähr, ja, und findet dann abends nicht in den Schlaf, dass es einfach auch Zeit brauchen darf. Und ich nehme da immer gerne die Kita noch mit rein, weil manchmal sind ja die Mittagsschläfchen auch in der Kita so wahnsinnig lang. Also auch da gerne mit den ErzieherInnen nochmal ins Gespräch gehen, damit das abends dann leichter wird. Weil oft sind die dann ja schon so gut ausgeschlafen, dass sie abends gar nicht mehr zum Schlafen kommen. Genau.
Ja, das mit der Tagesbetreuung ist tatsächlich in meinen Augen ein sehr großes strukturelles Problem. Also ich merke das auch immer in den Beratungen, weil die Kitas, wir haben natürlich Personalmangel, die haben Schwierigkeiten und eigentlich wäre die Lösung, den Mittagsschlaf zumindest zu kürzen. Und da muss man natürlich das Gespräch suchen und gleichzeitig haben viele Einrichtungen auch gar nicht die Möglichkeit, eine Wachgruppe anzubieten oder Mittagsschlaf zu kürzen und dann wird's immer, geht's halt auf Kosten der Kinder und manche Bundesländer gehen ja sogar so weit, dass sie sagen, sie wecken nicht, weil das Kindeswohlgefährdung ist. Und finde ich natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil das kann man ja nicht so verallgemeinern, nur weil ein Kind rein theoretisch 2 Stunden schlafen würde, bedeutet das nicht, dass es automatisch diese 2 Stunden braucht. Also wir reden jetzt von dem Alter,
ja.
wo sie gerade in der Umstellung sind, sondern dass sie halt einfach dann da schlafen und das geht dann
da
auf Kosten der
Nacht. Da bin ich ganz bei
dir.
Ich finde es sogar wertvoll, die Kinder dann zu wecken, einfach um ihnen eine gewisse Routine zu ermöglichen, weil sonst sind sie auch total übermüdet, ihnen fehlt die Struktur und es braucht ja einfach auch einen gewissen Schlafrhythmus auch in diesem
Alter. Genau.
Ja, das ist gut, dass wir das nochmal ansprechen. Abschließend, Caroline, lass uns noch ein paar Tipps geben für Vorschulkinder, weil da verändert sich ja dann auch nochmal einiges.
Ja, also bei Vorschulkindern ist es einfach, also finde ich, ist die Thematik, ja, wir sind so ein bisschen bei, die Nächte sind weiterhin ein bisschen ruhiger, aber es braucht vermutlich mehr, um einzuschlafen, also mehr Runterkommenzeit. Und ich finde es hier total wertvoll, halt wirklich die Bücher zu verwenden, damit die Kinder runterkommen kann. Und ich finde auch in diesem Vorschulalter, da kann man dann auch mehr mit dem Kind gemeinsam so ein bisschen abstimmen, wie sieht unsere Routine aus und vielleicht auch tatsächlich mal schauen, wie lange bin ich auch hier wirklich noch nötig.
Ich finde auch dieses dann selber empfinden, wann bin ich müde, dem Kind vielleicht auch da so ein bisschen mehr auch zuzutrauen und vielleicht auch hinzuschauen, okay, das Kind ist vielleicht noch nicht müde, auch mal ausprobieren, das Kind ein bisschen länger wach zu lassen, damit es dann leichter einschlafen kann. Und was mir mal bei den Vorschulkindern so auffällt, die sind ja dabei, die Welt zu erkunden und tagsüber sind die ganz oft im Explorationssystem. Und da empfehle ich Eltern immer tagsüber drauf zu schauen, sie manchmal liebevoll zu ihrem, sag ich immer, Ruheglück zu zwingen, dass sie auch tagsüber schon so kleine Phasen haben, wo sie auch runterkommen, damit es nicht alles eben in der Einschlafroutine passiert. Das kann manchmal helfen, dass dann auch das Bindungsbedürfnis abends schon mehr erfüllt ist. Genau, weil gerade Wackelzahn-Pubertät-Kinder sind einfach, ja, die spüren oft gar nicht so richtig, weil sie so viel entdecken wollen, dass ihnen eigentlich ein bisschen Ruhe gerade gut täte.
Ja, das stimmt.
Ja. Caroline, ich danke dir so sehr für diese wertvolle Podcast-Folge. Wo finden Eltern dich denn, wenn sie dich suchen? Wo bietest du deine Inhalte an? Erzähl mal ein bisschen.
Ich bin bei Instagram sehr aktiv unter caroline.helming. Also sehr einfach eigentlich kann man mich da finden. Und dieser Account, der ist für mich, der hat angefangen mit dem Hobby und jetzt ist es wirklich so eine Herzensangelegenheit, weil ich habe primär wirklich 100% Schlaf und jetzt bin ich so, was mein Steckenpferd ist, ist tatsächlich Druck nehmen, also auf allen Ebenen bei Eltern und auch ehrliche Mama-Gefühle, also so Gefühle, wo man immer denkt, die dürfen nicht da sein, wo ich das Gefühl habe, das macht halt, also einfach mal das klassische Beispiel, Einschlafbegleitung, die Wut kommt hoch, versuche ich Texte zu schreiben, die die Menschen abholen, weil jeder, der das schon mal erlebt hat, dass man in der Einschlafbegleitung laut geworden ist und man sich dafür ja selber geißelt, das ist, also klar, es ist ja nicht der Sinn, dass man in der Einschlafbegleitung laut wird, aber dass man einfach mal hier diese Gefühle annimmt, sie waren da, es war ein Fehler und dann eher überlegt, warum ist das eigentlich passiert und sich nicht dafür deswegen zu Tode geißeln, dass es passiert ist, sondern eher einen Weg zu finden. Erstmal ist es okay, dass es passiert ist, es passiert vielen, was nicht bedeutet, dass ich es gut heiße, aber das ist einfach was ganz, ein Phänomen ist, was halt eintritt und dass man guckt, wie kann ich denn jetzt damit umgehen, dass ich nicht irgendwie jeden Tag laut werde im Hinblick auf, ja, wir gestalten die Einschlafbegleitung anders drum, dass es für mich nicht mehr die Wut da hochkommt, aber auch in Bezug auf alle anderen Gefühle, die man so, ich spreche gerne Tabus an, die man eigentlich nicht aussprechen darf, sagen wir so.
Wie schön, Caroline, dadurch hilfst du ganz vielen, weil man es wahrscheinlich auch mit ihren Gefühlen sich besser annehmen zu können. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Und wenn wir schon beim Thema sind, für alle, die auch lernen möchten, mit ihren Gefühlen besser umzugehen, sich mehr anzunehmen, mit den eigenen Gefühlen, auch in der Elternschaft vor allem, sich auch schnell zu verzeihen, liebevoller mit sich zu sein und vielleicht auch so ein bisschen das zu heilen, was in der eigenen Kindheit passiert ist und damit umzugehen und in so eine ganz starke, sage ich immer, Erwachsenen-Ich-Rolle zu wachsen, anstatt eben immer so vom inneren Kind tagsüber dominiert zu sein, da empfehle ich euch von Herzen noch auf meine Bindungsinsel zu kommen. Das ist mein Elterncamp für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder. Es gibt ganz viele praktische Tipps für den Familienalltag auf der Bindungsinsel und vor allem ganz viel ehrlichen Austausch und viel innere Kindarbeit. Das heißt, wir lernen wirklich liebevoll mit uns selbst zu reden und da begleite ich Eltern auch in Sprechstunden, also immer zweimal im Monat gibt es die Möglichkeit, konkrete Fragen an mich zu stellen und du bekommst immer freitags, also dreimal im Monat, ein Training und da ist eine kleine innere Kindübung dabei. Das heißt, alle Eltern, die bei mir gelandet sind jetzt auf der Insel, sind auch mal die meisten geblieben und du kannst es allerdings auch ausprobieren, einfach nur einen Monat, mal testen, wie sich das anfühlt. Genau, wir freuen uns riesig, wenn du zu uns auf die Insel kommen möchtest. Ich lasse auch da mal den Link da. Das kostet 29 € im Monat, auch zum Testen. Du kannst monatlich kündigen. Und wenn du magst, komm zu uns. Wir haben ab Januar wieder ein neues Monatsthema. Und du hast dann Zugang auch zu allen anderen Monatsthemen, die jetzt schon gelaufen sind. Das heißt, schau gerne mal vorbei. Liebe Caroline, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Auch, danke schön.
Tschüss.